Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen über Stummfilmmusik an diesem Fußballabend. In Berlin hat nämlich der Stummfilmpianist Stefan Graf von Bodmer die Partie Deutschland gegen Dänemark live begleitet. Der Ton beim Public Viewing war abgestellt und an der Orgel hat er alle Register gezogen. Und so klang es, als die Deutschen den Elfmeter zum 1:0 verwandelt haben. Da es unklar war, wie lange nach der Spielunterbrechung das Spiel dauern würde, habe ich in der Halbzeitpause mit dem Musiker gesprochen. Das werden wir nachher hören. Dann schalten wir live zum Theaterfestival nach Avignon und sprechen über eine Opernaufführung in Dresden. Dort stand Benvenuto Cellini von Hector Berlioz auf dem Programm. Benvenuto Cellini, das war ein berühmter Bildhauer im 16. Jahrhundert, ein Star in der italienischen Kunstszene der Renaissance und er war mittendrin in den politischen Wirren der Zeit. So hat er bei der Belagerung Roms 1527 auf Seiten der Medici die Engelsburg mit verteidigt. Er war nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt. Er war ein dreifacher Mörder. Hector Berlioz hat Cellini in den Mittelpunkt einer Oper gestellt. 1838 war die Uraufführung in Paris. Das eher selten gespielte Stück hatte am Abend Premiere an der Dresdner Semperoper. Barbara Horakova hat das opulente Werk mit großen Chorszenen inszeniert. Uwe Friedrich hat für Fazit die Aufführung gesehen und ist jetzt aus Dresden zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Es ist eine wilde Geschichte, die Berlioz vertont hat. Sie spielt an drei Tagen im römischen Karneval 1529. Was treibt da der berühmt-berüchtigte Cellini?
Der ist hinter seiner Geliebten her, die er nicht kriegen soll und dann aber zum Schluss doch kriegt. Er ist in Intrigen verwickelt. Es geht um Geld, vielleicht auch um Korruption. Der Papst tritt auf und zum Schluss wird seine berühmteste Statue gegossen. Das ist es in Kürze. Und da muss sich dann natürlich eine Regisseurin entscheiden, was interessiert mich an dem Stoff und welche Geschichte möchte ich erzählen? Mhm. Möchte ich die politische erzählen? Oder möchte ich die Liebesgeschichte erzählen? Das ist das Hauptproblem bei diesem Opus.
Und wie hat sich die tschechische Regisseurin Horakova entschieden? Welche Idee hat sie entwickelt?
Da sind wir gleich im Mittelpunkt des Problems. Ihre Hauptidee, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich sofort sagen, ist, dass er spielt in der Gegenwart, klar, und Cellini ist offenbar ein Forscher in Sachen künstliche Intelligenz und Computerwissenschaften und er arbeitet da an irgendeiner neuen Entwicklung. Mit großem technischem Aufwand sind zwei Kopfhälften, technizistische Kopfhälften von AI, Ida Leonor Guardia, der Bühnenbildnerin, entworfen worden. Die fahren da auf der Bühne rum. Eva Butzkes ist für unglaublich farbenfrohe, aber nicht besonders geschmackvolle Kostüme zuständig. Und dann gibt's ein wildes Gewusel, weil sich eben über diese Idee hinaus Barbara Horakova für rein gar nichts entscheidet. Ganz zum Schluss haben wir dann auch, wo eigentlich die Statue gegossen wird, taucht so ein kleiner Junge auf, wie Gottfried im Lohengrin, man weiß gar nicht, wo der jetzt herkommt, ist jetzt, woran Cellini gearbeitet hat, doch ein gentechnisch manipuliertes Kind. Von der künstlichen Intelligenz ist dann nichts mehr zu sehen oder auch nicht mehr die Rede. Es geht wahnsinnig durcheinander im Karneval, dann gibt's einige unglaublich tuntige Schweizer Gardetruppe und der Papst kommt in so eine Art Fabergé-Ei-Fahrradrikscha reingefahren. Es geht immer auf den billigsten Gag und auf den schnellsten Lacher, ohne dass sich irgendeine Linie in der Inszenierung erkennen lässt.
Das ist szenisch ja ziemlich schlimm, wie Sie es beschreiben, Herr Friedrich, ein wildes Gewusel. Jetzt wollen wir doch mal über die Musik sprechen. Wir wollen einen kurzen Eindruck bekommen von der Musik, wie klangvoll sie instrumentiert ist. Ein kurzer Gefühlsausbruch des Widersachers von Cellini, Fiera Mosca, der Bildhauer des Papstes.
Ein
Szenisch, Herr Friedrich, hat Sie das nicht überzeugt. War das denn musikalisch irgendwie schlüssig?
Leider auch gar nicht. Das wurde dirigiert von Giampaolo Bisanti und schon die Ouvertüre kam so farblos, eigentlich lustlos und laut daher, dass ich dachte, oh Gott, das ist eine relativ kurze Oper, das wird trotzdem ein langer Abend. Und so kam es dann auch, eigentlich durchgehend zu laut. Er fuchtelt da mit riesigen Gesten rum und nicht im übertragenen, sondern wirklich mit, im wörtlichen Sinne, mit gereckter Faust gibt er mitunter Zeichen in Richtung Bühne. Natürlich wird das dann brüllend laut, gar keine Frage. Der Tenor Anton Rositzky macht das mit sehr viel Kraft, die Titelrolle. Immerhin macht es, er kommt über dieses zu laute Orchester. Ante Jakunica als Balducci, da ist es ähnlich. Am schönsten singt Tuli Takala, das ist die Teresa, die singt noch wirkliche Linien. Die kommt auch mühelos übers Orchester, ohne zu schreien. Ich hätte ihr doch sehr gewünscht, dass jemand die Staatskapelle Dresden, die natürlich einen schönen Klang mitbringt, die das spielen kann, dass also jemand die Staatskapelle Dresden leiten würde, der auch auf die Farben Rücksicht nimmt oder die zum Ausdruck bringt, der uns hören lässt, dass Berlioz für seine Instrumentierungskunst bekannt, berühmt, damals auch schockierend war und der ist heute immer noch überraschend mit seinen Klangmischungen. Aber das war ein überlauter, blubbernder Brei, der da aus dem Graben kam.
Also weder szenisch noch musikalisch überzeugend, eher ein Flop. Benvenuto Cellini von Ettore Berlioz an der Dresdner Semperoper, eindeutig beurteilt, bewertet und auch beschrieben von Uwe Friedrich. Herr Friedrich, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gern.
Auch für viele Fußballmuffel ist das eine tolle Idee. Beim Public Viewing in der Berliner Emauskirche wurde das Spiel Deutschland gegen Dänemark auf einer großen Leinwand live übertragen. Doch der Ton war aus. Die ganze Dramatik, der Jubel, das Anfeuern, die Gesänge, das kollektive Stöhnen nicht zu hören. Aber, und jetzt kommt die Pointe, der Stummfilmpianist Stefan Graf von Bodmer hat das ganze Fußballspiel mit seinem Orgelspiel live untermalt. Mit dramatischen Klängen, Tonrepetition, Tonleitern rauf und runter, kräftigen Akkorden. Und das Publikum gerät da schnell in Wallung. Wir haben hier einen kurzen Ausschnitt aus der ersten Halbzeit vorbereitet, kurz bevor das Spiel unterbrochen wurde durch den Hagel. Von Bodmer spielt und die meisten von uns werden die Melodie erkennen. Eine lautlose Fußballübertragung und dazu Stummfilmmusik auf der Orgel der Emauskirche in Berlin, gespielt vom Stummfilmpianisten Stefan Graf von Bodmer. Wir wollten das Gespräch eigentlich live nach dem Spiel führen, doch durch die Unterbrechung, durch diesen Hagel, ist auch unsere Zeitplanung aus dem Ruder gelaufen und deswegen führen wir das Gespräch in der Halbzeitpause. Herr von Bodmer, einen schönen guten Abend.
Hallo, hallo.
Da haben wir eben gehört, wie Sie für Elise intoniert haben als Begleitung. Das Publikum hat gelacht. Was war das für ein Moment? Können Sie sich daran erinnern?
Die haben den Teil davor ja nicht gespielt. War extrem dramatisch, es hat sich extrem aufgebaut, dissonant und dann gingen die Tore mal nicht rein und man war dann enttäuscht und so. Ich wollte einfach mal was Schwungvolleres da reinbringen. Ja. Und es hat auch geklappt, die Leute schienen so ein bisschen auf dem Rasen zu tanzen. Sie haben ja gemerkt, ich habe es viel zu schnell gespielt, man musste ja im Rhythmus bleiben von den Spielern. War einfach nochmal eine ganz neue Klanglichkeit.
Wenn Sie ein Spiel 90 oder vielleicht auch 120 Minuten bei Verlängerung, wenn Sie da Stummfilmmusik live spielen, da brauchen Sie Konzentration und Kondition. Trinken Sie jetzt in der Pause auch sowas wie einen Pausentee?
Eine Apfelsaftschorle.
Und wie ist es nach dem Spiel? Fühlen Sie sich da ausgepowert?
Ja, auch eine Apfelsaftschorle.
Jetzt wollen wir aber doch noch mal ein bisschen über die Musik sprechen, Herr von Bodmer. Haben Sie so etwas wie ein musikalisches Vokabular sich zurechtgelegt? Also Freistoß, Einwurf, Elfmeter, Jubel, Foul, das Warten auf die Entscheidung des Videoassistenten. Haben Sie da für bestimmte Klänge parat?
Das habe ich mir am Anfang so gedacht, aber das klappt gar nicht. Beispiel Ecke, dass da jetzt eine Ecke ist, das sieht man ja. Also das Einzige, was ich nicht darstellen muss mit der Orgel, ist, dass da jetzt Ecke ist. Aber was ist das für eine Ecke? Ist die spannend? Also jede Ecke fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. Und das ist irgendwie das, was ich mache. Das ist der Spaß an der Sache. Es ist auch so, dass diese Spielszenen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, alle viel zu schnell wechseln. Das wäre wie wenn man so Dünger abfeuert, da kommt gar keine Musik raus. Das funktioniert so nicht. Das hatte ich mir am Anfang auch so gedacht, aber so geht's nicht. Wichtiger ist die Frage, der Ball geht uns aus. Unterbreche ich das, was ich gerade gespielt habe, gehe sozusagen auch mit ins Aus, dann bin ich total beim Spiel. Ja. Aber die Spannung fällt dann auch ab. Das heißt, wenn dann 2 Sekunden später ein Tor fällt nach dem Wiedereinwurf, dann ist das eigentlich nicht so richtig spannend. Deshalb könnte ich auch alternativ nicht aus dem Stück rausgehen, sondern Dramatik oben halten, meinetwegen nur die Bässe rausnehmen, dass man so ein bisschen wie auf einem Bein oder wie so fliegt, und da ist der Einwurf und dann geht es wieder weiter. Dazu muss ich halt raten und wetten, wie lange dieses Aus halt dauert.
Benutzen,
wenn es eine Verzögerung gibt, muss ich mir was anderes überlegen.
Benutzen Sie auch klangliches Nationalkolorit? Also anders gefragt, klingt die türkische Mannschaft bei Ihnen anders als die englische, die portugiesische Mannschaft anders als die georgische?
Ein bisschen, aber das wird zu komplex. Also es ist auch immer so, dass eine Mannschaft hat den Ball, die andere Mannschaft kämpft um den Ball. Welches Kolorit soll ich denn da spielen? Das funktioniert nicht so richtig gut und es ist auch gerade bei Dänemark nicht so ganz einfach, da was zu finden. Man kann dann die ganzen nordischen Länder in eine Kiste werfen, aber das klappt nicht so richtig. Also ein bisschen schon, gerade bei den Türken funktioniert das, aber es geht eigentlich eher um die Stimmung, die im Saal ist, die dann ja angefeuert wird oder nicht. Und es ist immer so, die bessere Mannschaft kriegt die bessere Musik.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Stimmung sprechen, Herr von Bodner. Ohne Stadion Atmo geht ja ein wichtiger Teil einer Live-Übertragung verloren. Können Sie die völlig ersetzen?
Na, ich nicht, aber das Publikum. Also den Ausschnitt, den Sie jetzt gerade gespielt haben, da war das Publikum leider nicht so zu hören. Die gehen hier tierisch mit. Ist teilweise so laut, die sind lauter als die Orgel. Die machen das dann. Ich glaube, die Emotionen, die kriege ich schon ganz gut transportiert, aber diese Euphorie, die dann kommen muss, ja, die kommt vom Publikum.
Sie sitzen oben auf der Orgelempore, das Publikum unten im Kirchenschiff. Also Sie bekommen auch so feinere Reaktionen mit. Also Sie können schon reagieren auch.
Ja, auf jeden Fall. Also hier in der Emmauskirche ist es ja sogar anders als normal. Die Orgel steht vorne. Ich sitze also seitlich vom Publikum und kriege ganz viel mit. Aber auch wenn ich mache ja auch wieder noch 3 Spiele in der 12-Apostel-Kirche in Schöneberg. Und da bin ich auf der Orgelempore und da kriegt das Publikum auch mit. Oh, ich muss los. Ja. Es geht weiter.
Wunderbar, das war's. Bis zum Finale werden Sie Fußballspiele der EM live begleiten in der Emmauskirche und in der 12-Apostel-Kirche in Berlin. Mehr Informationen auf der Internetseite stummfilmkonzerte.de. Stefan Graf von Bodmer, vielen Dank und gute Regeneration, wenn es denn dann vorbei ist heute Abend.
Dankeschön.
Und dieses Spiel haben wir in der Halbzeitpause geführt. In der Zwischenzeit ist das Fußballspiel auch beendet. 2:0 hat die deutsche Mannschaft gewonnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
21 britische Kunstorganisationen haben ein gemeinsames Manifest veröffentlicht, in dem sie die künftige Regierung des Vereinigten Königreichs auffordern, den angeschlagenen Sektor der bildenden Künste zu unterstützen. Die Organisationen fordern mehr Investitionen in die kreative Bildung an Schulen, engere Verbindungen zu Europa und den Schutz des freien Eintritts in Museen und Galerien. In einem gemeinsamen Manifest haben die Unterzeichner einen Fahrplan zur langfristigen Erhaltung der bildenden Künste entworfen, heißt es. Darin wird auch betont, welchen großen wirtschaftlichen Beitrag die Kreativwirtschaft leistet und dass Künstler von Banksy bis Tracy Emin maßgeblich dazu beitragen, die weltweite Anerkennung des Vereinigten Königreichs zu stärken. Bei einem Großfeuer im Landschaftsmuseum Angeln in Schleswig-Holstein ist ein fast 400 Jahre altes redgedecktes Haus vollständig zerstört und das Hauptgebäude des Museums bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr Samstagnacht gegen 1 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Das sogenannte Marxenhaus aus dem Jahr 1626 stellte das Leben und die Wohnverhältnisse der alten Höfe dar. Durch den Funkenflug ging kurz darauf auch das ebenfalls redgedeckte Haupthaus des Museumsdorfs in Flammen auf. Zum Jahrestag der Stonewall-Unruhen in New York haben am Abend US-Präsident Joe Biden und die britische Poplegende Elton John in der US-Metropole ein Museum für die LGBTQ-Gemeinde eingeweiht. Der Jahrestag erinnert an den Widerstand gegen einen Polizeieinsatz in der schwulen Bar Stonewall Inn in der Christopher Street im Stadtteil Greenwich Village am 28. Juni 1969. Der über mehrere Tage dauernde Protest gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung. Die Stonewall Bar existiert immer noch. Sie wurde 2016 vom damaligen Präsidenten Barack Obama zum nationalen Denkmal erklärt. Seit Freitag gibt es nun zusätzlich ein kleines, kostenloses Museum, in dem sich Besucher über die Geschichte des Ortes informieren können. Der US-amerikanische Schauspieler und Comedian Martin Mull ist tot. Er wurde durch Auftritte in TV-Serien der 90er Jahre wie Roseanne und Sabrina total verhext, sowie in Filmkomödien bekannt. Seine Frau Wendy Mull habe den Tod bestätigt, berichtete die New York Times. Tochter Maggie Mull würdigte ihren Vater auf Instagram. Er sei nach einem tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit zu Hause gestorben. Er sei in jeder denkbaren kreativen Disziplin überragend und immer lustig gewesen, schrieb sie weiter. Der Schauspieler, Komiker und Maler wurde 80 Jahre alt.
Die Kulturnachrichten hier in Fazit. Wir machen einen großen Sprung nach Südfrankreich zum Theaterfestival in Avignon. Es ist ein Festival mit unglaublicher Intensität. Mehr als 100 unterschiedliche Spielorte gibt es allein für das Off-Programm. Gespielt wird am Vormittag, am Nachmittag, am Abend, in der Nacht, in kleinen Studios, in Hinterhöfen oder an anderen lauschigen Plätzen. Und neben dieser Vielzahl privat organisierter Aufführungen gibt es dann selbstverständlich auch noch das offizielle Festivalprogramm. Jahr für Jahr liegt immer im Juli, im Sommer in Avignon ein großes Theater summen und Theater brummen in der Luft. Zur Eröffnung des offiziellen Programms gab es am Abend die erste Premiere. Unser Kritiker in Avignon ist auch in diesem Jahr wieder Eberhard Spreng und er ist jetzt live in Avignon. Herr Spreng, guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns zunächst ein bisschen über die Stimmung sprechen. Morgen ist Runde 1 bei den so wichtigen französischen Parlamentswahlen. Es ist wahrscheinlich, dass die Extremrechte sehr gut abschneiden wird. Diese Wahl wird gravierende Folgen haben für die Politik, auch für die Kulturpolitik in Frankreich. Spüren Sie da in Avignon so etwas wie eine gewisse Vorwahlstimmung?
Die Stimmung ist ein bisschen gedrückt heute noch. Es gab heute jetzt auch vor der Aufführung im Papstpalast jetzt in dem Sinne keine Ansprachen, Warnungen oder Manifeste, die verlesen wurden. Das hat man auf morgen verschoben und insofern also auch die Schweigepflicht vor der Wahl, die ja jetzt 48 Stunden vor der Wahl gelten soll, auch berücksichtigt. Thiago Rodriguez, der Festivalchef, will morgen nach der Wahl in der ersten Runde der Wahl und nach seiner Aufführung im großen Steinbruch in Boulbon, wo er eine Aufführung mit Schauspielern der Comédie Française erarbeitet hat, einige Worte sagen zur politischen Situation. Er hat allerdings auch ein Kommuniqué veröffentlicht, schon vor ein paar Tagen, dass Avignon zu einem Ort des Widerstandes werde, das Festival d'Avignon zum Ort des Widerstandes gegen eine Kulturpolitik des Rassemblement National, denn das würde die Freiheit von Künstlern einschränken.
Jetzt aber zur Premiere heute Abend im Papstpalast. Ausgangspunkt der ersten Produktion sind Filme von Ingmar Bergmann. 2007 ist er ja gestorben. Seine Werke sind Zeugnisse privater Zerrissenheiten. Seine Figuren werden heimgesucht von Dämonen, die sie beherrschen. Und dieses Thema, das interessiert die spanische Performerin, Autorin und Regisseurin Angelika Liddel, deren Dämon das 78. Theaterfestival in Avignon eröffnet hat. Sie hat es mit Schauspielerinnen und Schauspielern des schwedischen Nationaltheaters erarbeitet. Herr Spreng, welche Idee steckt denn hinter dieser Besetzung?
Ja, das ist etwas, was ich jetzt noch nicht sehen konnte. Ich denke, dass wir das jetzt im zweiten Teil der Aufführung, die jetzt im Hintergrund auch läuft, also wir werden es vielleicht auch ein bisschen wummern, aus dem anderen Hof des Papstpalastes hier rüber, in diesen etwas stilleren, älteren Hof noch des Gesamtkomplexes. Ich denke, dass ich diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die schwedischen, vom Dramaten noch sehen werde. Die erste Stunde war ein reines Solo von Angelika Liddel. Nach einem allerersten Bild, das ich in seiner Einfachheit auch wunderbar fand, also auf einer großen, rot ausgelegten Bühne hier im Papstpalast, mit einem Papst auf und bewegt sich ganz ratlos auf diesem Spielfeld. Und man denkt, ja natürlich, es ist doch der Papstpalast gewesen vor vielen, vielen Hunderten von Jahren. Und natürlich hier einen Papst auftreten zu lassen, was für eine wunderschöne, sehr einfache, aber doch auch sehr schlagende Idee. Dann aber fängt Angelika Lindell mit ihrem Solo an. Und das ist wieder eines dieser Beschimpfungsmonologe, dieser Wutpredigten, die wir von ihr kennen. Und die fängt auch dann, der erste Teil ist eine wütende Reaktion auf Kritiken, die sie hier bekommen hat, für ihren Liebestod und andere Aufführungen. Sie verliest Teile dieser vernichtenden, zum Teil sehr kritischen Kritiken von Kolleginnen und Kollegen hier in Frankreich und beschimpft sie für ihre unsensible, unkünstlerische Ader. Daran zitiert sie Ingmar Bergmann, der sich auch über Kritik fürchterlich aufregen konnte. Also dieses, all das, was auf den Papieren steht, habe ich jetzt in der ersten Stunde noch nicht gesehen, sondern eine Angelika Lindell mit einer unglaublichen Stimmgewalt und einer wirklich auch sehr, sehr bösen Rede an die Menschheit, die gefangen ist im Eros, die gefangen ist an der Faszination Erektion zum Beispiel, und nicht wirklich zu den ernsthaften und tiefen Fragen des Menschseins vorstoßen kann.
Dämonisches liegt auch über dem 1936 erschienenen Roman Absalon, Absalon des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner. Vor dem Hintergrund des amerikanischen Südens zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs rekonstruiert der Autor das Leben eines Abenteurers, der mit einer Gruppe Sklaven ein Imperium errichtet. Severine Chavrier hat aus diesem Stoff eine fast fünfstündige Theaterarbeit gebaut, die Sie, Herr Spreng, am heutigen Nachmittag erlebt haben. Wie hat sie das gemacht? Was hat sie da zusammen kollagiert?
Sie hat mit ihrem sehr jungen Ensemble eigentlich heutige Fühlweisen, Kommunikationsweisen, Emotionalitäten und Ästhetiken über diesen Roman von 1936 gelegt von William Faulkner, der ihn auch so, mit ihm so großen Erfolg hatte und der die Grundsteine auch gelegt hat für den späteren Literaturnobelpreis, der ihm gegeben wurde. Dieser sehr große Roman ist eine quasi multiple Erzählung verschiedener Erzählerinnen und Erzähler versuchen eigentlich die Biografie eines Abenteurers zu rekonstruieren und seiner Familiengeschichte, die von inzestiösen Ereignissen, einem Brudermord geprägt ist, also eine katastrophale Familiengeschichte, die verdrängt wird, die tabuisiert wird und die aufgeklärt werden soll. Sie spielt vor, während und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und was mir in der Aufführung ein bisschen gefehlt hat, ist, dass die Ästhetik der Aufführung, die sehr linear ist, eine Art, muss man sagen, Ästhetik, die ein bisschen an Frank Castorf erinnert, mit einer Form von schäbigem Expressionismus, sehr viel auch in der Mischung von Spiel- und Videoelementen, dass diese Aufführung kontinuierlich in einem Ton erzählt und das über tatsächlich mehr als 5 Stunden. Das heißt, die verschiedenen historischen Epochen und ihre Brechungen und ihre Veränderungen, wir wissen ja, dass Kriege normalerweise immer auch unsere Art, so Geschichten zu erzählen oder ästhetische oder emotionale Vorlieben, all diese Dinge ändern sich doch auch in solchen Epochenwechseln. Und da ist diese Inszenierung mir zu linear, zu laut auch und zu geschwätzig. Ja. Sie schafft keine Momente der Stille.
Die Eröffnung des Theaterfestivals in Avignon live aus dem Papstpalast war das unser Kritiker Eberhard Spreng. Wir bitten, die etwas schlechte, suboptimale Telefonqualität zu entschuldigen. Herr Spreng, vielen Dank und einen Gruß nach Südfrankreich.
Grüße nach Berlin.
Am Abend wurde in München das Filmfest eröffnet. Nach der Berlinale ist es das zweitgrößte Filmfestival in Deutschland. In diesem Jahr gibt es eine neue Leitung, Julia Weigel und Christoph Gröner. Am Nachmittag waren Sie Gast in unserem Kinomagazin Vollbild und haben auf die Frage, mit welchen Plänen Sie neue Akzente setzen wollen, geantwortet.
Also wir haben uns in der Selbstdefinition ein bisschen verändert und verstehen uns jetzt als Nummer-1-Plattform für das deutsche Kino. Das ist uns ganz wichtig, weil wir eigene Reihen für deutsches Kino, aber auch deutsches Fernsehen haben, weil wir alle Formen des langen Films abbilden können, aber gleichzeitig auch mit etablierten und sehr jungen Talenten arbeiten und das Ganze mit dem Anspruch, dass diese Filme danach international zu sehen sind. Das haben wir in diesem Schlagwort zusammengefasst.
Und ein anderes Wichtiges ist, wir wollen auch wieder zu den Ursprüngen des Filmfest München zurück. Die Die American Indies waren immer stark und Ulla Rapp hat sie einfach hier begründet. Und so wollen wir selber wieder auf diese Entdeckungsreise gehen. Das war im Herbst eine unserer ersten Reisen nach New York, um dort essentielle Menschen kennenzulernen und zu treffen und überhaupt mal zu fragen, wie seht ihr denn das Filmfest München so? Und das hat uns gezeigt, ja, wir wollen hier einfach ein Gefühl vermitteln, ein sommerliches Gemeinschaftsgefühl, Begegnungen herstellen und einfach auch Entdeckungen aus Nordamerika auch wieder mit ins Zentrum rücken.
Julia Weigel und Christoph Gröner, die neuen Leiter des Filmfests München. Meine Kollegin Susanne Burg ist beim Festival in München und jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Burg, hallo.
Ja, guten Abend.
Weigel und Gröner arbeiten seit vielen Jahren beim Festival. Jetzt übernehmen sie Verantwortung. Ist das ein Neustart mit einem überzeugenden Programm?
Ich finde total überzeugend und das ist in gewisser Weise, finde ich, so eine Weiterführung mit so Veränderungen und die sind spannend. Ein paar haben ja die beiden eben schon erzählt. Aber darüber hinaus stellt sich ja für alle Filmfeste wird so grundsätzlich die Frage, wie umgehen mit einer politischen Polarisierung, wie umgehen mit schwindenden Besucherzahlen im Kino, wie umgehen mit dem Fakt, dass das junge Publikum dem Kino zunehmend abhanden kommt. Und da, finde ich, hat das Filmfest München ganz interessante Ansätze. Es gibt auch in diesem Jahr wieder eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst. Man feiert gemeinsam die Underground-Kulturen der 1980er Jahre in New York, also unter anderem Andy Warhol, Keith Haring. Gestern gab es um das Museum herum ein Warm-up zum Festival mit Foodtrucks, Musik im DJ und Filmvorführungen. Da war irre viel los. Das wiederum ist Teil des Programms Cine U, ein Labor, das sich zum ersten Mal vor allem an ein junges Publikum richtet, also die nach den Kindern, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denn dieses Publikum hat das Filmfest München in den letzten Jahren nicht erreicht. Dazu gibt es viele politische Panels und Veranstaltungen zum Thema Rechtsruck und Demokratie. Man will Debatten, Dialog, Diskurs und schafft dafür Räume. Das finde ich ein interessantes Zukunftsmodell. Und dann gibt es natürlich ganz klassisch auch Filme, eine Mischung aus, wie wir gehört haben, internationalen, großen, Independent-Filmen und deutschen Produktionen.
Und über einen Film wollen wir jetzt natürlich mal ganz konkret sprechen. Losgegangen ist es heute Abend mit einer deutschen Komödie, 2:1, mit Sandra Hüller und Ronald Zehrfeld in den Hauptrollen. Der Film spielt in der noch DDR im Sommer 1990. War das ein gelungener Eröffnungsfilm?
Ja, auf jeden Fall, auch wenn der Humor für mich manchmal so ein bisschen zu sehr jeden Witz mitnimmt, der um die Ecke lugt. Aber es ist so eine ziemlich gute Mischung aus Sommerkomödie, Liebesfilm, Bankräuberfilm, also Heist-Thriller, wie man das nennt, und einfach auch eine Schelmgeschichte, die es tatsächlich gab und die nie richtig aufgeklärt wurde, hier in dem Film eben fiktionalisiert. Im Film geht die so die Geschichte. Um die Währungsunion 1990 herum finden drei Freunde in der Nähe von Halberstadt in einem alten Schacht heimlich eingelagerte Geldscheine der DDR. Das sind Millionen Mark, eigentlich wertlos. Aber die drei schmuggeln das Geld raus, können dann mit ein paar Tricks das Geld ziemlich clever in Waren und dann in Westmark eintauschen. Und sie machen das mit Hilfe des ganzen Wohnblocks in Halberstadt, in dem sie wohnen. Und im Laufe des Films wirft der Film dann ganz interessante Fragen auf, nämlich über Solidarität und Gier, Utopie und schnöden Kapitalismus, denn natürlich gibt es irgendwann unterschiedliche Interessen in der Gruppe, aber alle raufen sich dann doch zusammen. Ich hatte vorab die Gelegenheit, mit Sandra Hüller zu sprechen und sie hat die Geschichte begeistert, hat sie gesagt.
Ich fand das toll und auf eine gewisse Art irgendwie heilsam, weil diese Leute so einen schönen Weg gefunden haben, für sich ihre eigene Geschichte zu schreiben und sich zu ermächtigen. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr inspirierend und beeindruckend.
Und Sandra Hüller spielt eigentlich so die Anführerin dieser Gang. Die Figur hat was sehr anpackend, geerdet, selbstbewusstes. Und auch hier, wie schon bei Toni Erdmann in dem Film, kann sie wieder ihr komödiantisches Talent ausleben. Also ein guter Eröffnungsfilm, der Ende Juli dann auch in die Kinos kommt.
Sandra Hüller ist ja schon mal eine ziemliche Prominenz zum Auftakt. Die Süddeutsche Zeitung hat vor einigen Tagen gelobt, dass die Promi-Dichte beim Filmfest recht hoch sei in diesem Jahr. Kate Winslet, Jessica Lange, Viggo Mortensen kommen auch. Wie wichtig ist das denn für die Breitenwirkung?
Also enorm wichtig. München ist ja kein internationales A-Festival wie Cannes, Venedig oder die Berlinale. Und selbst die Berlinale kann ja ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, Prominenz nach Berlin zu holen. Umso großartiger, dass die Prominenz hier nach München reist. Kate Winslet kommt unter anderem für den neuen Film Die Fotografin, in dem sie die Fotografin Lee Miller spielt, deren Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg und über die Befreiung auch der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau ja so zu den wichtigsten Fotos fast des 20. Jahrhunderts zählen. Und die Schauspielerin Jessica Lange kommt auch für einen neuen Film The Great Lillian Hall. Aber es laufen auch ältere Filme von ihr. Sie war ja 6-mal Oscar nominiert, unter anderem für Tootsie mit Dustin Hoffman. Und sie ist schon seit den 90ern auch als Fotografin aktiv. Und hier in München wird dann auch eine Ausstellung mit ihren Fotos eröffnet. Also auch hier beim Filmfest wieder eine Vernetzung der verschiedenen kulturellen Einrichtungen.
Das Filmfest München zeigt internationale Filme, hat aber auch traditionell, wie wir das ja auch in dem O-Ton gehört haben, einen starken Fokus auf den deutschen Film in der Reihe Neues deutsches Kino. Was gibt es denn da in diesem Jahr zu entdecken? Vielleicht ein kleiner Blick voraus, Frau Burg.
Ja, ist wieder ein ganz breites Spektrum. Da ist ein Dokumentarfilm dabei über Petra Kelly, Gründungsmitglied der Grünen. Eine Satire über das Drehen eines Hollywood-Kriegsfilms in der deutschen Provinz. Aber mehrere Filme reisen auch in die Ferne, damit die Protagonisten sich selbst finden. Es gibt so ganz laute Filme wie eine Satire über Geschlechterrollen von Irene von Alberti oder auch einen ganz stillen Film wie Sad Jokes über das Bemühen eines jungen Künstlers und Vaters, Alltag und Kunst schaffen und überhaupt das Leben zu meistern von Fabian Stumm. Ich konnte schon ein paar Filme sehen, bislang einer meiner Lieblingsfilme von denen, die ich in der Reihe sehen konnte.
In München hat das Filmfest begonnen. Zur Eröffnung gab es den Film 2:1 mit Sandra Hüller. Susanne Burg hat vom Auftakt berichtet. Danke, Frau Burg. Guten Abend. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Freiheit. Was ist das für ein mächtig aufgeladener Begriff? Er reicht von der freien Fahrt für freie Bürger bis zur Meinungsfreiheit. Was bedeutet Freiheit heute? Das Bundesverfassungsgericht hat im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe die aktuelle Freiheit und die zukünftige Freiheit in Beziehung gesetzt und geurteilt, dass die Klimapolitik zurzeit zu schwammig ist, um damit die Freiheit künftiger Generationen, also der jungen Leute heute, zu gewährleisten. Neben hochpolitischen Gedanken gibt es auch grundsätzliche philosophische Fragen. Was heißt hier Freiheit? Das war der Titel eines eintägigen Philosophiefestivals in Berlin. 10 Stunden Vorträge, Diskussionen, Gespräche. Nils Schniederjan berichtet.
Die Freiheit finden eigentlich alle gut. Ob links oder rechts. Ob man für oder gegen Lockdowns war. Mehr oder weniger Klimaschutz will. Dass man die Freiheit verteidigt, behaupten alle. Was gibt's da überhaupt zu diskutieren? Einiges, sagt die Philosophin Svenja Flasspöhler.
Es geht darum, dass die Widersprüche und die unterschiedlichen Perspektiven überhaupt erstmal zur Sprache kommen und dass man wirklich versucht, sie mit philosophischer Tiefenschärfe zu durchdringen. Und das, glaube ich, passiert im Augenblick viel zu wenig.
Flasspöhler ist Programmleiterin der Philo Live, die diese Tiefe ermöglichen will. Auch wenn man es kaum glauben kann. Die Philo Live ist das erste Philosophiefestival in Berlin. Veranstalter sind das Philosophie-Magazin und die Phil Cologne, bei denen Flasspöhler Teil der Chefredaktion bzw. Programmleitung ist. Sie ist überzeugt, es braucht noch mehr Philosophie, auch in Berlin.
Also diese These, die ja immer so rumgeistert, dass die Menschen nicht mehr aufmerksam sind, dass sie nicht mehr zuhören können wegen der digitalen Welt und alles immer schneller wird und so, das ist überhaupt nicht unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung ist, die Leute hören 90 Minuten konzentriert zu. Und genau diese Erfahrung wollen wir jetzt auch in der Hauptstadt ermöglichen.
Das Thema zum Auftakt: Freiheit. Es geht um Meinungsfreiheit, um Migrationsfreiheit und natürlich die Verteidigung der Freiheit. Schließlich wird die doch zurzeit von Diktatoren und Autokraten angegriffen.
Was ich nicht sehe, ist Demokratie versus Autokratie,
sagt die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub und rüttelt an neuen und alten Gewissheiten.
Das sieht auf den ersten Blick manchmal so aus, aber auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatten wir ein Meeting, wo mehrere demokratische Staaten waren, also nicht europäische demokratische Staaten, die ganz klar nicht unserer Meinung sind, was zum Beispiel die Ukraine betrifft. Und die dann auch wirklich im Klartext gesagt haben, unser Problem ist, ihr habt die Welt einfach jetzt lang genug dominiert und wir wollen, dass es anders ist.
Florence Gaub diskutiert in einem stillgelegten Krematorium im Berliner Stadtteil Wedding mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Während draußen die Sonne strahlt, gehen mehrere hundert Besucher eine lange Treppe hinab in einen Raum namens Betonhalle. Während dort Bunkergefühle aufkommen, prophezeit Münkler eine neue Weltordnung, in der es vor allem um Macht gehe.
Wir werden an die Stelle einer normativ ausgestatteten Ordnung eher wieder zurückkehren in Verhältnisse der Mechanik der Macht. Das wird keine neue bipolare Ordnung geben, nicht? Wo die sozusagen demokratischen Länder, der Westen im klassischen Sinn und der Osten gegeneinander stehen, sondern die Unterschiede zwischen den Europäern und den USA werden deutlich sein und auch die zwischen Russland und China. Das sieht man zurzeit, wenn man genau hinschaut, schon.
Diese Unterschiede, die auch zwischen verbündeten Ländern auftreten, betreffen dabei auch den Freiheitsbegriff. Was den überhaupt ausmacht, geschichtlich, begrifflich, philosophisch, fragt sich später der 77-jährige Peter Sloterdijk und erinnert an eine Anekdote von Platon.
Bei der Sintflut haben sich nur einzelne Hirten auf hochgelegene Berggipfel zurückgezogen. Ja, als sie Wasser zurückgewichen sind, waren plötzlich Individuen da. Das heißt, alleine auf ihren Bergen. Nicht? Und bei denen hat sich dann so etwas wie eine soziale Libido zurückgemeldet und sie sind in die Täler hinabgestiegen, um ihresgleichen zu treffen. Wahrscheinlich, weil sie auch der alpinen Sodomie überdrüssig geworden waren.
Nur so könne man die seltsam vergemeinschafteten Individuen verstehen, die es heute gäbe. Der Staatsrechtler Christoph Möllers blickt hingegen wie immer eher gelassen auf die Konflikte rund um Freiheit.
Freiheitsrechte sind Rechte für weiße Eigentümer, männliche gewesen, für sehr, sehr lange Zeit. Und immer wenn eine neue Gruppe sich auf diese Rechte beruft, knirscht es. Und so geht es ja die ganze Zeit. Und dann merken auf einmal alle, wie seltsam es ist, allen Leuten einzuräumen, dass sie machen können, was sie wollen. Weil das waren eigentlich immer nur Leute, von denen man ungefähr wusste, was sie wollen.
Wenn man den Freiheitsbegriff wirklich universell meine, dann komme es eben manchmal zu Konflikten. Aber auch das sei nur halb so schlimm. Sie gehen ja wieder vorbei. So bringt der Gang in den Bunker den Besuchern des ersten Berliner Philosophiefestivals die Gewissheit, dass es zwar alles ein bisschen kompliziert, am Ende aber vielleicht doch nicht so schlimm ist. Und das ist ein eher seltenes Ergebnis in der Philosophie.
Das Festival Philo Berlin, Nils Schneider-Jahn berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Zwei unwählbare Kandidaten präsentierten sich, der eine ein unbelehrbarer Demagoge, der andere ein vom Alter schwer beeinträchtigter Mann. So das Fazit der Neuen Zürcher Zeitung über das Fernsehduell der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump. Die Süddeutsche Zeitung titelt knapp, er ist zu alt. Und weiter, die Frage ist nicht, wer dieses Duell verloren hat, die Frage ist allenfalls, wann Joe Biden es verloren hat. War es nach gut 15 Minuten, als er sich irgendwo zwischen seinen Satzbausteinen zum Thema Migration verirrte? War es schon nach knapp 13 Minuten, als er für einen Moment, der wie eine Ewigkeit wirkte, nach einem Wort aus dem Bereich der Gesundheitspolitik suchte? Das alles wäre nur bemitleidenswert, wenn nicht so viel auf dem Spiel stände. Bei Trump ist der Irrsinn eingepreist, lesen wir im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Umso größer ist das Entsetzen über Biden. Bisher galt es als nahezu undenkbar, dass die Demokraten ihren Bewerber noch austauschen. Jetzt, meint Boris Herrmann in der Süddeutschen Zeitung, erscheine das fast zwingend. Noch wäre es für eine solche Notoperation nicht zu spät. Verunglückte Worte gab es auch anderenorts, aber da richten sie wohl doch weniger Schaden an. Es sei nicht die beste Idee, einstige Bachmann-Preisgewinner für die doch recht erwartungsfördernde Rede zur Literatur zum Auftakt zu verpflichten, meint der Tagesspiegel. Ferdinand Schmalz setzte in Klagenfurt an, ein hohes Lied auf die Schreibkrise zu singen, und er landete bei kryptischen Sätzen wie diesem. Was aber die gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen von Schreibkrisen unterscheidet, ist, dass sie nicht Teil eines formgebenden Prozesses sind, sondern dass sie uns formlos zurücklassen. Wenn das kein Quatsch ist, wundert sich Tagesspiegelautor Gerrit Bartels. In der Frankfurter Allgemeinen dagegen hob Jan Wiele hervor, was für eine Insel der Lesewettstreit in Klagenfurt doch sei. Allein 1000 Minuten Literatur in Lesung und Kritik böten ORF und Dreisat dafür jeden Sommer auf. Leider aber seien Literatur und Literaturkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keineswegs mehr selbstverständlich. Es drohe vielmehr ein Nichts an Kultur. Vilis Philippika in der Frankfurter Allgemeinen: Diesem Nichts an Kultur steuern die Öffentlich-Rechtlichen immer zielstrebiger entgegen. Die Abrissbirne wandert vom HR zum BR zum SWR und demnächst womöglich zum Deutschlandradio. Von anderen Sendern zu schweigen, die Kulturkritik und rezensorische Formate schon ganz aufgegeben haben. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. Sie lebt mit ihrer Familie seit Jahrzehnten in Warschau, ist die Frau des polnischen Außenministers und stammt aus einer reformjüdischen Familie. Die Zeit zu ihrer Kür als Friedenspreisträgerin? In Person und Werk beweist sie, wie kraftvoll und lebendig der oft totgesagte Westen sein kann, der für Applebaum nie an der Oder oder Elbe zu Ende war. Das Jahr 1989 habe sie geprägt, sie erlebte es als junge Economist-Korrespondentin in Warschau und Berlin. Anne Applebaum schrieb preisgekrönte Bücher über den Gulag, die russische Herrschaft über Ostmitteleuropa und Stalins Hungerterror gegen die Ukraine und über die Verlockung des Autoritären. So die Zeit, und in der Taz schreibt Jan Feddersen: Anne Applebaum ist eine Preisträgerin, die nicht zum linken oder linksliberalen Spektrum zählt. Sie versteht sich als liberal-konservative Demokratin. In dieser Haltung würde sie alles unterstützen, was Autokraten wie etwa Putin in Russland das Handwerk legt, aber dies mit lauteren Methoden. Wer in der Urlaubszeit lieber etwas Leichteres liest, findet in der Zeit Bücher für die Ferne. Ob eine Liebesgeschichte aus Südfrankreich, das Zirpen der Zikaden im japanischen Juli oder das Leben im Hotel. Auf insgesamt 3 Seiten sollte man fündig werden. Und trotzdem wollen wir bei aller Vorliebe für feuilletonistische Texte hier doch mal ausnahmsweise die Grafikabteilung loben, die so lesereinladend herumgewirbelt hat. Aus einer Wassermelone macht sie ein Buch, in das man reinbeißen möchte. Aus einer angebissenen Eiswaffel ein Buch, aus dem heraus es verführerisch schmelzend tropft. Und auch die orangefarbenen Schwimmflügel vergangener Jahrzehnte lassen sich zum Buch umstylen. Wie gesagt, zu lesen gibt es auch was, ist ja der Sinn der Sache. Bücher für die Ferne in der Zeit. Wenn Sie aber in den kommenden Wochen aus Mangel an Urlaub, Geld oder ob der Ökobilanz hier nicht wegkommen, empfehlen wir Ihnen mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster zumindest eine gedankliche Reise nach Gelsenkirchen. Dort ist Broster aufgewachsen. Da gibt es nichts zu beschönigen, aber jede Stadt ist eben auf ihre Weise schön, auch Gelsenkirchen. Der Autor erinnert sich an seine Jugendjahre in den 1980ern dort so: Jedes Jahr aufs Neue wurde über die Finanzierbarkeit des Theaters, des Schwimmbads oder auch nur der Straßenbeläge diskutiert. Es kursierte der Witz, man sollte doch die Ortseingangsschilder abmontieren, da man am Zustand der Straßen schon merkt, dass man gerade in Gelsenkirchen eingefahren ist. Die Sprache dort habe nicht als Dialekt gegolten, sondern als Ausweis mangelnder Bildung, erinnert sich Broster und an den Rat seines Vaters. In solchen Momenten musst du das Kreuz fest durchdrücken. Aber die Leute seien ebenso nett, und wer einmal hier war und sich nicht bloß damit beschäftigt hat, etwas ins Mobiltelefon zu posten, der sollte gemerkt haben, dass das immer noch stimmt. Die Liebeserklärung von Carsten Broster an seine Heimatstadt finden Sie in der Süddeutschen Zeitung, und sie steht unter der schönen und ermutigenden Überschrift »Woanders ist auch scheiße«.
Der Blick in die Feuilletons, heute mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.